SRF 2 Kultur.
Reflexe mit Literatur im Gespräch. Jennifer Kakshuri und Nicola Steiner diskutieren zusammen mit mir, Franziska Hirsbrunner, die neuen Bücher von Julian Barnes und Don DeLillo. Beide, der 66-jährige Engländer Julian Barnes und sein 10 Jahre älterer amerikanischer Kollege Don DeLillo, sind vielfach ausgezeichnete Romanciers. Nun legen sie je einen Erzählband vor. Don DeLillo versammelt in Der Engel Esmeralda 9 Geschichten, entstanden in einer Zeitspanne von über 30 Jahren. Und Julian Barnes fasst in Unbefugtes Betreten seine 14 Geschichten in einen Bogen. Im ersten Teil des Buches wechseln sich Erzählungen über, ich sage jetzt mal, einsame, vereinzelte Menschen ab mit Episoden, in denen wir den immer gleichen bestandenen Paaren beim gemeinsamen Nachtessen unter Freunden zuhören können. Im zweiten Teil dann entführt uns Julian Barnes zum Teil in historische Zeiten. Auch da geht es um Beziehungen, wobei dann jeweils einer unserer 5 Sinne eine wichtige Rolle spielt. Bevor wir in die erste Erzählung von Unbefugtes Betreten von Julian Barnes reinhören, Ihr Gesamteindruck dieses Erzählbandes, Jennifer Kakshuri, Nicola Steiner.
Also für mich war Unbefugtes Betreten ein großes Lesevergnügen. Ich fand das sprachlich spannend. Ich bin eingetaucht in die Geschichten von Julian Barnes, in seine Anatomie der Paarbeziehungen oder Lebensabschnitte. Ich fand, er macht das, was er immer gut macht, das auch in seinen Romanen, dass er in sehr wenigen Worten und sehr wenigen Pinselstrichen sehr präzise Dinge erzählt.
Nicola Steiner, Ihr Gesamteindruck?
Dem kann ich mich anschließen. Ich fand die Kurzgeschichten wahnsinnig unterhaltsam, im allerbesten Sinne, sehr pointiert, sehr scharfzüngig, hochironisch. Insofern bin ich sehr angetan von denen.
Lassen Sie uns Julian Barnes' Erzählband Unbefugtes Betreten dann also mal akustisch aufschlagen. Die erste Geschichte heißt Ostwind und sie beginnt so.
Im vorigen November war eine Reihe hölzerner Strandhütten, deren Farbe der steife Ostwind weggefetzt hatte, bis auf den Grund abgebrannt. Die Feuerwehr war aus 12 Meilen Entfernung angerückt und als sie eintraf, hatte es nichts mehr für sie zu tun gegeben. »Wild gewordene Rowdies«, schrieb das Lokalblatt. Es wurde aber nie ein Schuldiger gefunden. Ein Architekt von einem eleganten Teil der Küste erklärte in den Fernsehregionalnachrichten, die Hütten gehörten zum Kulturerbe der Stadt und müssten wieder aufgebaut werden. Der Gemeinderat verkündete, er werde sämtliche Möglichkeiten prüfen, hatte seitdem aber nichts getan. Vernon war erst vor wenigen Monaten in die Stadt gezogen und die Strandhütten lösten in ihm keine Gefühle aus. Eigentlich war durch ihr Verschwinden die Aussicht vom Wright Place, wo er manchmal zu Mittag aß, eher besser geworden. Nun konnte er von einem Fenstertisch aus einen Betonstreifen sehen und dann feuchten Kies, einen öden Himmel und ein lebloses Meer. So war das eben an der Ostküste. Monatelang ein bisschen schlechtes Wetter und meistens gar kein Wetter. Ihm sollte das recht sein. Er war hierher gezogen, weil er in seinem Leben kein Wetter haben wollte.
Vincent Leitersdorf las den Anfang von Ostwind, der ersten Erzählung in Unbefugtes Betreten von Julian Barnes. Dieser Vernon ist 39, Immobilienmakler, geschieden, geflüchtet von London an diesen schäbigen Küstenstreifen und lässt sich pro forma auf eine Frau ein, die in einem Café dort bedient. Ich sage mal pro forma, weil ich so das Gefühl habe, ja, er will auch in Beziehungen kein Wetter, er will höchstens mal wissen, ob es überhaupt noch klappte, wenn er den wollte. Und die Pointe an der Geschichte, ich verrate es jetzt eben schon, ist, dass diese Frau nicht Polin ist, wie der Vernon meint, sondern aus der ehemaligen DDR stammt, das aber verheimlicht. Sie war dort als Mädchen im Schwimmkader und wurde, wie halt alle, aufs Übelste gedopt. Vernon kann herausfinden, was mit dieser Frau los ist, und als er dann Andeutungen macht, verschwindet sie. Also das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Wie sehen Sie das, Nicola Steiner, Jennifer Kakshuri? Das ist ja eine der Geschichten, die sich dann abwechselt mit diesen Gesprächsprotokollen, also die bestandenen, gut situierten intellektuellen Ehepaare, die sich da regelmäßig bei Phil und Joanna zum Nachtessen treffen. Wie geht das zusammen? Was löst das aus beim Lesen?
Ja, für mich war das wirklich so ein Spiel zwischen sozusagen Standbein und Spielbein. Die Gespräche bei Joanna und Phil sind sehr oberflächlich, drehen sich sozusagen um Konversation, um Politik, um Sex, um Liebe, um Älterwerden, um all das, was man sozusagen beim Abendbrottisch, wenn man in guter Gesellschaft ist, auch verhandelt. Sehr pointiert, aber eben auch sehr auf Bonmot hingeschrieben. Ich habe die so ein bisschen überflogen. Ich habe die wie eine Werbepause gelesen, im guten Sinne. Die anderen Geschichten gehen schon mehr in die Tiefe. Sie gehen auch in diese Beziehungslosigkeit hinein, also in die Unfähigkeit, eine Beziehung aufzubauen. Und also vielleicht müssen Sie das noch kurz anfügen, wie er dieser ehemaligen DDR-Mitbürgerin auf die Schliche kommt. Er bricht nämlich quasi in ihre Wohnung ein. Und der Titel Unbefugtes Betreten spielt ja auch sozusagen immer auf die Übertretungen an, die in all diesen Geschichten in irgendeiner Form zutage treten.
Er lässt sich einen Zweitschlüssel machen, das kann er ja gut. Als Immobilienmakler hat er eh immer einen Bund voller Schlüssel in der Hosentasche.
Also ich fand auch, dass dieser Perspektivenwechsel, dieser Rhythmuswechsel den Geschichten gut tut. Also vor allem, dass man immer wieder bei Phil und Joanna ist. Ich habe es aber nicht als Werbepause gelesen, sondern ich fand, dass da auch sehr viel abgeht. Es erzählt sehr viel über diese Paare, die da an diesem Tisch sitzen und auch über diese Freundschaft, die offenbar eine sehr alte, also es sind offenbar Paare, die sich immer wieder über die Jahre getroffen haben. Jeder hat seine Rolle. Und da das Nachdenken über die Rollen hat es mir auch sehr angetan. Und ich fand es auch sprachlich spannend, weil also diese Geschichte Ostwind, da wird sehr viel reflektiert. Es ist sehr langsam. Man ist an diesem Küstenstreifen. Man denkt auch über diese weibliche Hauptfigur nach, wie sie in diesem tristen Café ist und da arbeitet. Und bei Phil und Joanna, das sind wirklich nur Dialoge und manchmal spielt es auch keine Rolle, wer jetzt was sagt, aber es ist so ein Ping-Pong zwischen den Paaren und zwischen auch innerhalb der Paare. Und das, finde ich, tut dem ganzen Buch gut, dass man so Tempowechsel hat.
Ihr Eindruck, sind die Ehepaare glücklich oder nicht? Also was zeigt sich da an Beziehungen? Weil sie sind ja eigentlich gegengeschnitten zu ausgesprochen unglücklichen Paaren oder doch, es sind ja immer Paare, die sich dann wieder auflösen.
Also ich habe das nicht als Gegenbeispiel oder als Gegenschablone gelesen. Mhm. Es ist schon so, dass in meinen Augen ist es sehr viel oberflächlicher betrachtet. Es ist quasi eher eine Situationsbeschreibung. Und bei den anderen Geschichten taucht er ein und geht sozusagen die verschiedenen Schichten, je nachdem wie tief, unterschiedlich tief, rein in die Geschichte und auch in die Persönlichkeiten oder in die Brüche, die zutage treten. Mhm. Mit sehr viel Ironie. Und bei diesen Gesellschaftsdebatten ist es was sehr Schnelles, Oberflächliches. Da geht es, glaube ich, gar nicht so sehr um die Persönlichkeiten wie um die Dramaturgie eines Gesprächs.
Obwohl für mich ging es auch um die Persönlichkeiten und auch um die Figuren und um die Paarkonstellationen und wie die miteinander funktionieren. Also wie Phil und Joanna eben, man stellt sich danach vor, wie sie dann zusammen abwaschen und den ganzen Abend auch Revue passieren lassen. Und unter dieser Oberflächlichkeit schwingt ja sehr viel mit. Angst vor Krebs, die Gespräche über Politik, also was wen beschäftigt und wie da jeder und jede in seiner Rolle sitzt. Und um auf die Frage zurückgekommen, ob diese Paare glücklich sind oder ganz anders sind als in den anderen Geschichten, die nicht so dialogisch aufgebaut sind. Ich habe das Gefühl, dass das auch Figuren sein könnten, die in den Geschichten vorkommen. Also dass es auch ein Teil seiner Studie ist, dass die unterschiedlich glücklich sind. Ja. Aber dass es einfach Momentaufnahmen sind und dass die erzählten Kurzgeschichten eben mit Pointe, dass er da viel anatomischer an die Sache geht oder dass er da viel mehr sezieren möchte als bei den dialogischen Begegnungen beim Abendessen.
Eine Frage zu Barnes Umgang mit den Figuren als Erzähler. Ich merke, dass ich vor allem, was jetzt den ersten Teil dieser Geschichten in Unbefugtes Betreten betrifft, über den zweiten Teil haben wir ja noch nicht gesprochen, dass ich da seinen Umgang mit den Figuren etwas eigenartig finde. Er nimmt quasi eine Doppelrolle ein, also er ist in der Figur, dann tritt er wieder aus der Figur heraus und mir kommt es manchmal ein bisschen vor, als würde er die Figuren ein Stück weit entweder vorführen oder sich nicht auf sie einlassen. Also am Beispiel der ersten Geschichte Ostwind, da wundere ich mich einfach, dass er diesen Immobilienmakler zwar mit seinem Intellekt ausstattet, der kann ganz tiefsinnige Gedanken denken, aber obwohl er dauernd mit polnischen Handwerkern zu tun hat, kann er kein polnischen von einem deutschen Akzent unterscheiden. Also er steht dieser Frau, die nicht sagen will, woher sie kommt und wer sie ist und was sie hier tut, steht er gegenüber wie der dumme Tor. Und die Frau umgekehrt scheint mir auch stark überzeichnet. Da ist die politische Situation, aus der sie kommt, nicht wirklich ernst genommen. Die Psychologie stimmt für mich nicht. Und mich hat fast unangenehm berührt, wie da suggeriert wird, dass das Doping auch seine Einflüsse hat auf ihr sexuelles Verhalten. Also da habe ich auch das Gefühl, da wird um der Pointe willen, um einer guten Story willen, um eines Plots willen, ja, werden die Figuren im Grunde vorgeführt. Sie gucken mich ganz kritisch an. Ich denke, sie sind nicht einverstanden.
Ich verstehe, dass man das so lesen kann. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe es anders gelesen. Also er ist natürlich, dieser Vernon ist schon eine Person, die sich in erster Linie um sich selber kümmert. Es gibt diese Sexszene, wo er sagt, naja, jetzt kümmere ich mich erstmal um mich selber und danach schaue ich mal, ob ich auch noch dazu komme, die Frau zu befriedigen. Das spricht dafür, dass er sich eigentlich gar nicht für jemand anderen interessiert, sondern nur für sich selber. Und dass solche Fälle wie Extremdoping der DDR tatsächlich so lange nachschwingt und auch einen Einfluss auf Sexualleben hat, finde ich sehr nachvollziehbar, kann ich mir gut vorstellen. Ich finde, das wirft für mich überhaupt keine Fragen auf. Was Julian Barnes sicher macht, ist, dass er tatsächlich immer changiert, dass er wechselt und dass er immer wieder die Distanz durch Ironie einnimmt, auch sehr selbstironisch ist. Und das stimmt, das ist dann sehr pointenreich. Ich fand das, muss ich ganz ehrlich sagen, auch sehr unterhaltsam.
Jennifer Kakshuri?
Ich fand das auch unterhaltsam. Ich fand vor allem auch Vernon fand ich äußerst unsympathisch, eben durch sein Verhalten und auch wie er mit dieser Frau umgeht, die doch vielschichtig und psychologisch eigentlich interessant ist.
Aber das wäre eine große Geschichte, die Geschichte des Dopings in der DDR, und er verkürzt das unglaublich und...
Aber diese Verkürzung ist ja auch spannend, weil das macht ja sie als Figur psychologisch interessant. Also diese Verdichtung auch. Man weiß, dass da noch sehr viel mehr mitschwingt, dass sie aus ihrem Kontext raus wollte, weg wollte von ihrer Vergangenheit, dass sie aber diese nicht kappen kann, auch nicht ganz kappen will, weil sie ja versteckt auch diese Bilder von sich hat, wie sie diese Schwimmwettbewerbe gewonnen hat. Vernon ist für mich einfach ein unsympathischer Typ, der aus Bequemlichkeit mal versucht, diese Frau zu daten in meinen Augen. Aber ich war jetzt einfach mit dieser Trostlosigkeit, mit dieser Situation an diesem Küstenstreifen konfrontiert in dem Sinne und konnte da aber eintauchen, war froh, dass ich dann bei mir zu Hause war, nicht wirklich dort, hatte aber nicht das Gefühl, dass Julian Barnes die Figuren benutzt, um eine Pointe zu schreiben. Ich habe mir das so nicht überlegt gehabt bis jetzt.
Im zweiten Teil, ich denke, darüber sollten wir auch noch ein bisschen sprechen, schlägt Julian Barnes ja nochmal einen neuen Ton an. Also das sind 5 etwas längere Erzählungen zu je einem der 5 Sinne, das sage ich jetzt auch sehr verkürzt. Da ist auch die Art und Weise des Erzählens anders. Es scheint mir so ein bisschen heruntergestimmt. Es nimmt sich mehr Zeit, es geht weniger auf Pointe. Sie nicken beide. Wie sind diese 5 Erzählungen des zweiten Teils von Unbefugtes Betreten bei Ihnen angekommen, jetzt im Vergleich zum ersten?
Also ich fand das eben auch da, die Übereinstimmung zwischen seinem Material und der Art, wie er das erzählt und wie er den Leser führt, fand ich faszinierend, weil es geht um Sinneswahrnehmungen und er ist wahnsinnig gefühlvoll in diesem Teil. Er erzählt unglaublich sensibel und auch da merkt man, jetzt kommen wir sozusagen zur Gefühlslage und nicht zu diesem schnellen, rasanten, pointierten, sehr unterhaltsamen, sondern jetzt wird's weich. Jetzt gehen wir in Moll und erzählen wirklich historische Ereignisse mit sehr viel Fiktion, aber immer mit dem Ansatz, die wahren Geschichten, die bringen die richtig guten Geschichten zutage. Das ist ja auch ein bisschen sein Thema.
Er macht es extrem reduziert und dadurch ist die Wirkung für mich auch groß. Das langsame Tempo, dieses fast poetische, das hat mir wahnsinnig gefallen. Also der zweite Teil von Unbefugtes Betreten gefällt mir besser als der erste Teil, obwohl ich den ersten Teil auch toll finde. Aber eben, man liest den so weg. Mhm. Und im zweiten Teil, da wird man auch langsamer und kommt in ein ganz anderes Lesevergnügen.
Man taucht natürlich auch in andere Welten ein, oder? Man geht zurück, es sind historische...
Nicht nur, aber zum Teil.
Ja, nicht nur, tatsächlich. Aber es ist so, wie man kommt sozusagen in eine andere Schwingung.
Damit machen wir in Sachen Unbefugtes Betreten den 14 Erzählungen von Julian Barnes einen Punkt. Sie wurden aus dem Englischen übersetzt von Gertraude Krüger und Thomas Bodmer und sind im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen. Reflexe hier auf SRF 2 Kultur, Literatur im Gespräch mit Jennifer Kakshuri und Nicola Steiner und den beiden neuen Büchern von Julian Barnes und Don DeLillo. Der Engel Esmeralda von Don DeLillo, das sind ebenfalls Erzählungen, 9 an der Zahl, zwischen 1979 und 2012 entstanden und nach Jahr geordnet, also chronologisch. Wir hören in den Anfangreihen von Schöpfung, das ist die erste Geschichte aus dem Jahr 1979.
Schöpfung. Wir fuhren seit einer Stunde über weite Strecken bergauf durch dampfenden Regen. Ich hatte mein Fenster eine Handbreit geöffnet, in der Hoffnung, etwas zu wittern, das Aroma von Duftsträuchern. Dort, wo die Straße am übelsten war, bremste unser Fahrer ab, ebenso in den engsten Kurven und wenn uns in den Dunstschleiern ein anderes Auto entgegenkam. Ab und zu war die Vegetation am Straßenrand weniger dicht und der Blick öffnete sich auf reinen Urwald, undurchdringliche Senken zwischen den Hügeln. Jill las in ihrem Buch über die Rockefellers. Wenn sie einmal dabei war, wurde sie unerreichbar, wie unter starker Betäubung, und auf dem ganzen Hinweg sah ich nur einmal, dass sie von ihrem Buch aufschaute und ein paar spielende Kinder auf einem Feld betrachtete. In beiden Richtungen herrschte wenig Verkehr. Die Autos, die uns entgegenkamen, tauchten jäh auf, klein, bunt, verbeult, dahindotzend, wie in einem Comic, und unser Fahrer Rupert musste in dem heftigen Regen flink reagieren, um Zusammenstößen zu entgehen und den tiefen Furchen in der Straße und dem echten Dschungel, der uns entgegenwucherte, auszuweichen. Wenn einer Platz machen musste, das schien keine Frage zu sein, dann unser Fahrzeug, das Taxi. Die Straße verlief nun ebener. Hin und wieder stand jemand zwischen den Bäumen und beäugte uns. Dampfende Schwaden waberten von den Höhen ins Tal. Ein kurzer Anstieg, dann erreichte der Wagen den Flughafen. Eine Reihe kleiner Gebäude und ein Rollfeld. Der Regen hörte auf. Ich bezahlte Rupert und wir trugen das Gepäck in den Terminal. Danach gesellte er sich draußen zu den anderen Männern in Sporthemden und sie hielten in dem plötzlichen Sonnenglast einen Schwatz.
Vincent Leitersdorf las den Anfang der Erzählung Schöpfung des heute 76-jährigen Amerikaners Don DeLillo und ich denke, man hört es, DeLillo nimmt einen anderen Anlauf in seinen Kurzgeschichten jeweils als Julian Barnes. Hier in der Erzählung Schöpfung wird ein Ehepaar gleich im Flughafen einer Karibikinsel stranden, weil das Flugzeug nach Hause überbucht ist, fahren zurück in ein Hotel in Flughafennähe, dann wieder zum Flughafen, da sind Anflüge eines Albtraums, die Frau wird immer nervöser, aus heiterem Himmel gibt der Mann dann vor, es sei jetzt noch ein Platz zu haben, es wären eigentlich 2 Plätze, also er nötigt seine Frau alleine nach Hause zu fliegen und lässt sich mit einer ebenfalls gestrandeten Touristin, die er gar nicht kennt, zurück ins Hotel fahren und im Grunde dauert das Putt einfach an, nur jetzt mit einer anderen Frau. Es geht nicht weiter, er kommt da nicht raus, er will da vermutlich auch gar nicht rauskommen. Viel an Inhalt ist das nicht, es ist eher so ein Umspielen eines latenten Unbehagens, eines latenten Unbehaustseins. Und ich finde, das gilt für alle neuen Geschichten. Wie sehen Sie das, Nicola Steiner, Jennifer Kakshuri?
Ja, mir ging es auch so. Ich habe tatsächlich beim Lesen fast jeder Geschichte ein unglaubliches Unbehagen empfunden. Ich habe seit langem, ich liebe Kurzgeschichten, ja, also ich mag auch Kurzgeschichten, also Bücher, und seit langer Zeit habe ich mal wieder verstanden, warum es immer heißt, die seien schwer verkäuflich, weil bei Don DeLillo war es so, ich bin eingetaucht Und dann war die Geschichte zu Ende und ich hatte wie keine Puste, neu in eine neue Geschichte einzutauchen. Also es war ein relativ aufwendiges Lesen, ein physisches Lesen bei ihm. Viel stärker als bei Julian Barnes, der wirklich in dem Sinne leichtfüßig ist, aber im positiven Sinne ist das Ganze jetzt eher schwergewichtig und auf eine Art sperrig, vielschichtig, komplex. Also man ist die ganze Zeit mit seinem Hirn dabei.
Das hat mich aber auch ein bisschen geärgert, weil mir ging's so, dass ich nicht immer eintauchen konnte. Und bei manchen Geschichten bin ich dann aber eingetaucht und dachte so, jetzt geht's, jetzt langsam komme ich rein. Und dann ist man fertig mit einer Geschichte und hat eben dieses Unbehagen und mag sich dann nicht gleich auf die nächste Geschichte einlassen. Bei Julian Barnes hat man dann richtig Lust, man kommt in einen Sog und will die nächste Geschichte. Man will wissen, was macht er, wie dekliniert er eine Paarsituation neu durch oder was passiert da. Und bei Don DeLillo hatte ich total Widerstände zum Teil. Und anders als bei Ihnen, Nicola Steiner, ging es mir bei manchen Geschichten so, dass ich mich richtig auch durchkämpfen musste und gar nie richtig reingekommen bin. Und zwar bei den Geschichten, wo es nicht um Paarkonstellationen ging. Ich fand, was er schafft in dieser ersten Geschichte, die wir jetzt auch gehört haben, oder auch in der allerletzten Geschichte, da finde ich ihn großartig, da finde ich ihn spannend, da will ich ihm folgen, da will ich wissen, warum handelt welche Figur, wie, was passiert weiter, was ist da los, will ich da unbedingt wissen. Und dann gibt's andere Geschichten, die so sperrig sind, wo ich nicht vom Fleck gekommen bin.
Ich hatte den Eindruck, es geht gar nicht um Beziehungen. Also im Gegensatz zu Julian Barnes geht es vordergründig oft um Beziehungen. Es geht um zwei Menschen, die in irgendeiner Form Kontakt zueinander suchen oder zumindest einer davon. Gleichzeitig geht es, glaube ich, einfach um die Person selber. Es ist also insofern eigentlich gar kein Buch über Beziehungen und Beziehungsmuster wie bei Barnes, sondern es ist ein Buch darüber, wie verliert man sich, wie findet man sich im anderen, wie findet man sich überhaupt, wo sind Brüche im Leben, Erschütterungen. Also es ist tatsächlich ein sehr viel fragileres Buch, ja, vom Existenziellen aus betrachtet.
Ich fand es nicht so fragil, ich sehe, was Sie sagen, aber ich hatte auch den Eindruck, dass manche Geschichten Skizzen sind für Romane, dass er etwas versucht hat und sehen wollte, ob das funktioniert oder nicht. Um jetzt sehr böse zu sein, kam es mir dann auch vor, weil es über diese Zeitspanne von 30 Jahren ist, dass man dann gesagt hat, ach komm, wir versammeln mal deine Kurzgeschichten und bringen ein Buch heraus. Und die hat er logischerweise dann auch nicht groß überarbeitet. Darum.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil zum Beispiel in der ersten Geschichte, von der wir jetzt den Anfang gehört haben, Schöpfung, ist die Handlung aus einem Seitenblick wird ein Seitensprung. Und insofern kann ich mir gar nicht vorstellen, dass daraus irgendwann ein Roman resultieren könnte. Ich finde, als Kurzgeschichte, all das, was zwischen den Zeilen erzählt wird, dieses Seismografische, das finde ich trägt. Aber als Roman könnte ich mir dann diese Handlung doch nicht vorstellen.
Aber die letzte Geschichte zum Beispiel, da fand ich, steckt sehr viel drin, was man ausbauen könnte zu einem Roman.
Die Geschichte heißt Die Hungerleiderin und es geht, also sagen wir mal, die Hauptfigur ist ein Mann, der ein bisschen Geld geerbt hat und deshalb sein Studentenleben weiterführen kann, also ein ganz, ganz, ganz bescheidenes Leben. Mittlerweile in der Wohnung seiner Frau, von der er auch schon seit Jahren geschieden ist, nicht weiß warum. Und der verbringt seine Zeit damit, indem er systematisch ins Kino geht in New York und sich Filme anguckt und das wirklich ja ganz planmäßig macht und nie Kontakt aufnimmt mit anderen Menschen, wenn er dieser Beschäftigung nachgeht und eines Tages halt dann doch einer Frau folgt. Da wird überhaupt nichts draus, nur um das so zu sagen. Und ich denke, ja, diese Geschichte kam mir insofern auch sehr bekannt vor, weil die Beschreibung der Einsamkeit eines Menschen darüber, dass er anfängt, in einen anderen Menschen zu projizieren und ihm zu folgen, das ist wirklich ein Topos in der Literatur. Also das kenne ich auch von verschiedenen anderen Autoren. Vielleicht könnte da ein Roman draus werden. Ich finde, es genügt aber vollkommen. Also ich habe den DeLillo da auch für seinen Mut bewundert, eben nicht auf Pointen zu setzen. Und was mir besonders gefallen hat an eigentlich allen Geschichten und da ja interessiert mich, was Sie finden, trotz Ihrer kritischen Haltung, Das Atmosphärische fand ich großartig. Also wie er das schafft, Stimmungen zu beschreiben, Landschaften zu beschreiben, das kommt bei Julian Barnes nicht so sehr vor. Es ist da auch da, mich persönlich hat es da nicht so berührt. Bei De Lillo bin ich fasziniert und damit erstmal zufrieden. Also wenn die Geschichte zu Ende ist, richtig, dann muss ich die auch erstmal verdauen. Aber ich fühle mich da eigentlich ganz wohl damit.
Ja, das ging mir auch so. Also ich finde auch das Atmosphärische, das ist das, was ich mit fragil meinte. Dieses in dem Sinne, wie ist die Stimmung in einer Situation, die an die Grenze desjenigen kommt, an die existenzielle Grenze, ohne dass sie es faktisch ist, sondern einfach an die Wahrnehmungsgrenze, oder? Wenn man sich selber sucht oder wenn man erschüttert wird durch irgendwas. Mir ist ständig beim Lesen der Geschichten so die Formulierung, es bröckelt, in den Sinn gekommen.
De Lillo hat ja auch diesen Ruf, ja, also einer zu sein, der drüber schreibt, wie wir in der westlichen Welt auch unseren Ängsten ausgesetzt sind, durch alles, was um uns herum eben bröckelt, also die Beziehungsstrukturen, aber auch die Wirtschaft, der gesellschaftliche Zusammenhalt.
Und durchaus angebunden an ganz konkrete Ereignisse unserer Zeitgeschichte, oder? Dieses Zeitgeist-Anxiety kommt ja nicht umsonst, das, was man ihm zuschreibt.
Und es bekommen die Geschichten auch etwas Kammerspielartiges. Man ist so ein bisschen eingesperrt auch, also in dieser Einsamkeit dieser Menschen. Und das hat auch etwas sehr Beklemmendes und verstärkt natürlich diese Atmosphäre, die Sie beschrieben haben.
Wir machen da einen Punkt. Hier noch die Angaben zum Erzählband Der Engel Esmeralda von Don DeLillo aus dem Amerikanischen von Frank Heibert. Und wie auch die Erzählungen von Julian Barnes erschienen im Kiepenheuer und Witsch Verlag. Wir kommen wie immer an dieser Stelle in Literatur im Gespräch zu den Tipps, zusätzlichen Leseempfehlungen. Bitte fangen Sie an, Nicola Steiner. Sie empfehlen, weil noch das Lämpchen glüht, 99 boshafte Zeichnungen des 2011 verstorbenen britischen Zeichners und Karikaturisten Ronald Searle. Warum?
Weil es eine wunderbare Geschichte mit sich bringt. Und zwar ist das 1952 das erste Mal in der Schweiz erschienen und wurde jetzt als Faksimile quasi neu aufgelegt zum 60. Bestehen des Diogenes Verlags. 1952 war Daniel Kehl, der Gründer des Verlags, 22 Jahre alt. Er lebte in London und dort entdeckte er in einer Buchhandlung diese Zeichnungen, die sehr böse sind, und zwar so böse, dass man bei einigen heute immer noch schlucken muss, wenn man sie sich anschaut. Daniel Kehl, der offenbar schon sehr früh einen besonderen Sinn für schwarzen Humor hatte, nahm sie also mit nach Hause, versuchte sie hier an den Mann zu bringen und scheiterte, weil niemand sie verlegen wollte. Und daraufhin beschloss Kehl kurzerhand, die Zeichnungen selber zu verlegen. Es erklärten ihn alle für verrückt, er aber lieh sich Geld von seinem Vater und gewann den damals 31-jährigen Friedrich Dürrenmatt für das Vorwort. Und damit gründete er einen der erfolgreichsten Verlage im deutschsprachigen Raum. Und leider ist Daniel Kehl letztes Jahr im September auch verstorben, aber sein Geist, sein Sinn für Groteskes, für Ironie, für Satire, das zeigt dieses Büchlein, lebt weiter.
Vielen Dank, Nicola Steiner. Ronald Searle, weil noch das Lämpchen glüht, 99 boshafte Zeichnungen erschienen im Diogenes Verlag. Auch Sie, Jennifer Kakshuri, empfehlen einen Bildband, und zwar die erste Monographie des 36-jährigen belgischen Künstlers Ante Timmermans, der in Gent und in Zürich lebt und arbeitet. Warum diese Empfehlung?
Weil es ein sehr poetisches Buch ist, ein sehr spielerisches, sehr reduziert auch, schemenhaft zum Teil. Ante Timmermans hat gerade eine Ausstellung in St. Gallen mit seinen Zeichnungen, Projektionen und Installationen. Vor allem seine Zeichnungen haben es mir angetan. Das sind ganz filigrane Studien von Landschaften, von Städten, die er aber ironisch, poetisch spricht. Also zum Beispiel hat er eine Städtestudie gemacht, also sehr schemenhaft, modellhafte Gebäude aneinandergereiht. Das sieht ein bisschen aus wie eine Geisterstadt, also man sieht keine Menschen, sondern nur die Gerüste von rechtwinkligen, hohen Gebäuden, tiefen Gebäuden in der Dunkelheit. Und auf einmal erhebt sich eine Achterbahn aus einem dieser Gerüste. Und er thematisiert damit den Alltag, die Routine. Also Routine ist ein großes Thema in seinen Arbeiten und quasi das Hamsterrad. Und aus dem Hamsterrad macht er eine Achterbahn. Man taucht ein in einen Kosmos, der vielleicht ein bisschen an Don DeLillo erinnert. Ein Universum, das Ante Timmermans uns zu Füßen legt.
Vielen Dank, Jennifer Kakshuri. Antje Timmermans Monographie ist bei Ringier erschienen. Das war Literatur im Gespräch mit Jennifer Kakshuri und Nicola Steiner und mir, Franziska Hirsbrunner. Die Angaben zu den besprochenen Büchern und natürlich auch den Tipps finden Sie im Internet unter unserer neuen Adresse srf.ch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.